Guten Morgen. Geht es euch gut? Geht es Ihnen gut? Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich muss das gleich darunter nehmen, weil ich kann da nicht so reden. Das geht bei mir nicht. Zuallererst möchte ich mich bedanken. Ich möchte Danke sagen, liebe Christel, lieber Hermann, für die Einladung. Es ist eine große Ehre für mich, eingeladen worden zu sein, hier stehen zu dürfen. Und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, dass ich die beiden sehr, sehr schätze und auch sehr dankbar bin. Meine Kinder reden bis heute noch von dem Urlaub, was ihr uns ermöglicht habt. Herzlichen Dank. 2005, als es uns nicht so gut ging, hat der Hermann gesagt, würdest du gerne mit deiner Familie auf Urlaub fliegen? Geh einfach ins Reisebüro, buche, was du willst. Für alle fünf, na damals waren es vier Kinder erst. Und die Fotos hängen bei uns immer noch. Und das ist ein Urlaub, von dem die Kinder immer noch sprechen. Danke. Was mich sehr begeistert an den beiden, ist, dass alles, was sie tun, alles, was sie auf die Beine stellen, Qualität hat. Sie sind sehr großzügig. Und sie denken sehr, sehr professionell, sehr, sehr hohes Niveau. Und das ist etwas, was für mich extrem wichtig ist. Weil ich bin auch im christlichen Bereich unterwegs. Ich bin am Sonntag neben meiner Tätigkeit als Familienvater und Sprecher in den deutschsprachigen Ländern auch Pastor. Und es ist für mich traurig zu sehen, dass meistens, nicht immer, aber häufig, christlich ist gleich Mittelmaß. Christliche Musik, heute bitte nicht, das war sensationell, oder? Christliche Musik ist gleich Mittelmaß. Christliche Sprecher sind mittelmäßig. Und ich habe eine Leidenschaft, ich habe ein Verlangen, unseren allmächtigen Gott, unseren Schöpfer, unseren himmlischen Vater, richtig gut aussehen zu lassen. Und es ist so wichtig, dass wir etwas anstreben, das vielleicht sogar besser ist, als was wir in der Welt kennen. Und deswegen seid ihr eine Inspiration für mich. Immer das Beste, immer hohes Niveau, keine Kosten zu scheuen. Ich erinnere an das erste Wunder, was Jesus getan hat. Das erste Wunder, was Jesus getan hat, war nicht Armut zu beseitigen. Es war nicht einen Gelähmten zu heilen. Es war nicht irgendein Wunder, was irgendwelche große Bedeutung gehabt hätte, glaubt man. Jesus hat was ganz Gewöhnliches genommen, ein gewöhnliches Wasser und hat einen Spitzenwein daraus gemacht. Nicht irgendeinen Wein. Und glauben Sie mir, die hätten keinen guten Wein mehr gebraucht, die waren schon betrunken. Aber Jesus hat was gesagt, gib mir dein Gewöhnliches, gib mir dein Durchschnittliches und ich mache es außergewöhnlich. Das ist die Art und Weise, wie ich denke über das, was wir brauchen, auch im christlichen Bereich, in der Christenheit. Wir brauchen ein höheres Niveau und dafür brenne ich, dafür bin ich leidenschaftlich unterwegs. Ich möchte mich selber noch mal ganz kurz vorstellen. Die Christel hat schon gesagt, ja, ich bin verheiratet mit der Christi seit 23 Jahren. Ganz genau feiern wir unseren 23. Hochzeitstag dieses Jahr am 18. Mai. Gott hat uns gesegnet und wir dürfen heuer in Las Vegas noch einmal heiraten. Und darauf freuen wir uns sehr. Wir heiraten nochmal. Die ersten 23 Jahre waren so gut, dass wir gesagt haben, wir ziehen die Goldene vor. Weil ob wir jetzt noch 27 Jahre warten oder nicht, ist auch wurscht, aber wir sind 25 Jahre zusammen. Wir haben uns kennengelernt, da war sie 15, ich war 17. Wir sind dann zusammengekommen, da war sie 16 und ich 18. Und wir haben bei der schnellstmöglichen Gelegenheit, sobald es die Eltern erlaubt haben, haben wir halt dann geheiratet. Und da war sie 18 und ich 20. Und heute haben wir 6 wunderbare Kinder. Und das ist eine gewaltige Sache. Was wollen wir alle? Jeder von uns, der heute hergekommen ist, ich bin mir sicher, jeder von uns möchte Lebensqualität. Er möchte seine oder ihre Lebensqualität verbessern. Du möchtest Freude erleben? Wer möchte Freude erleben? Wer möchte seine Lebensqualität verbessern? Jeder von uns möchte Freude erleben. Und wir wollen Schmerz so weit wie möglich vermeiden. Das sind die beiden Dinge, die uns antreiben. Freude erleben und Schmerz vermeiden. Ich werde oft gefragt, was wollen die Menschen? Und da kriegt man alle möglichen Antworten von neuem Haus und neuem Auto und mehr Geld. Und ich sage immer, nein, die Leute wollen kein neues Auto. Die Leute wollen kein neues Haus und sie wollen auch nicht mehr Geld. Sie wollen das, was sie glauben, dass Geld beinhaltet. Und das ist, was sie glauben, Erfüllung oder glücklich sein oder Lebensqualität, wie gesagt. Wir wollen Freude erleben. Wir wollen Schmerzen weitgehend vermeiden. Wir wollen glücklich sein und wir wollen erfolgreich sein. Und Erfolg ist kein schmutziges Wort. Jesus hat es fruchtbar genannt. Seid fruchtbar. Nicht nur im Kinder machen, sondern allgemein ein fruchtbares Leben zu führen, ein erfolgreiches, bedeutsames Leben zu führen. Das ist, was wir, glaube ich, alle wollen. Und dafür braucht man Motivation. Motivation ist ein großes Wort. Motivation kommt vom Bewegen. Es kommt von Motiv. Ich brauche ein Warum. Und ich habe drei Arten der Motivation kennengelernt. Die niedrigste Form der Motivation ist die Angstmotivation. Kennt jeder. Als meine Mama mich erwischt hat mit 9, mit einer Zigarette im Mund, ist euch nie so gegangen, oder? Mein Bruder und ich, mein Bruder war 7, ich war 9, meine Mama war damals noch Raucherin, heute ist sie es nicht mehr, und wir haben immer eine Zigarette gefladert, immer nur eine, damit es nicht so auffällig war. Und dann sind wir auf den Balkon gegangen und ich habe gesagt, Markus, wir teilen uns die Zigarette. Und er hat gesagt, aber mir graust vor dir. Sag ich, kein Problem. Dann habe ich die Zigarette in der Mitte auseinandergeschnitten. Und er hat gesagt, ich möchte mit Filter rauchen und ich durfte ohne Filter rauchen. Und als die Mama uns erwischt hat, hat sie gesagt, Buben, wenn das noch einmal passiert, dann gibt es eine Bestrafung. Das ist Angstmotivation. Eines der besten Beispiele von Angstmotivation, die ich gehört habe, war ein reicher Texaner, der eine junge Tochter hat im heiratsfähigen Alter. Ein sehr reicher Texaner mit vielen Ölquellen, hunderten Hektar Land, tausende Rinder. Und der hat sich alle Jungs und Burschen im heiratsfähigen Alter eingeladen zu sich nach Hause zu einer großen Party für seine Tochter. Und am späteren Abend hat er sie hinausgeführt zu seinem olympischen Swimmingpool, den er vorher mit Alligatoren und Krokodilen füllen hat lassen. Und er sagte, Jungs, der erste von euch, der da hineinspringt, die Länge, die 50 Meter schwimmt und am anderen Ende lebendig rauskommt, dem gebe ich drei Möglichkeiten zu wählen. Erstens, 5 Millionen Dollar Cash oder 500 Hektar meines besten Landes oder die Hand meiner Tochter in der Ehe zur Frau, meine Tochter zur Frau. Die letzten Worte waren kaum aus seinem Mund. Man hörte schon einen Splash im Wasser. Und am anderen Ende, in Weltrekordzeit, versteht sich, taucht ein junger Mann auf, komplett zitternd. Er geht heraus und der Texaner war voll begeistert, sagt, junger Mann, das ist ein Wahnsinn, das ist gewaltig, was Sie gerade getan haben. Sie haben gerade den Weltrekord gebrochen im 50 Meter Freistil. Jetzt frage ich dich, junger Mann, willst du 5 Millionen Dollar Cash? Er sagt, no sir, nein, nein will ich nicht. Ja, willst du die 500 Hektar meines besten Landes mit den Ölquellen und den Rindern drauf? Er sagt, no sir, nein. Ja, dann nehme ich an, junger Mann, dass du meine Tochter zur Frau haben willst. Und er sagt, no sir, nein, ich will auch die Tochter nicht. Ja, um Himmels Willen, junger Mann, was willst du dann? Ich möchte wissen, wie der Kerl heißt, der mich hineingeschubst hat. Das ist Angstmotivation. Angstmotivation, wir kennen das alle, oder? Die zweite Form der Motivation ist die Karotte und der Stecken. Das kennt, glaube ich, auch jeder. Wir sagen Incentive-Motivation dazu, Belohnungsmotivation. Manche Unternehmer setzen das immer noch ein, was teilweise auch nicht schlecht ist, teilweise auch gut ist. Da geht es nur darum, etwas zu leisten, etwas zu erreichen und dafür eine Belohnung zu bekommen. Aber die höchste Form der Motivation ist die Liebesmotivation, die Wachstumsmotivation, seine Berufung zu finden und darin aufzugehen, persönlich zu wachsen, sich als Mensch zu entwickeln. Viele Unternehmer erkennen das mittlerweile auch, dass die reine Belohnungsmotivation, Angstmotivation nur in seltenen Fällen, Belohnungsmotivation reicht so weit, aber in Wirklichkeit brauchen Menschen eine Motivation, die von innen kommt, die nicht von außen kommt, nicht von außen drüber gestülpt wird, sondern die von innen kommt. Und das ist die Liebesmotivation. Tue, was du liebst und liebe, was ich tue. Und das ist, worum es geht. Ich habe ein paar Punkte, die ich mit euch, mit Ihnen teilen möchte heute zum Thema Motivation oder zum Thema auch neues Denken. Das Erste, um meine Motivation zu finden, um ein motiviertes Leben führen zu können, ist, ich muss mein persönliches Warum finden. Mein persönliches Warum. Alle erfolgreichen Menschen, die ich jemals kennengelernt habe, haben ein gewaltiges, ein großes Warum gehabt. Sie haben gewusst, warum sie aufstehen und sie haben gewusst, warum sie spät zu Bett gehen. Sie wurden getrieben von diesem Warum. Und ich habe das für mich vor mittlerweile 20 Jahren, also 19 Jahre, im Mai 1995 habe ich Folgendes aufgeschrieben für mich und danach lebe ich seitdem. Und dieser Satz lautet, ich möchte das Leben der Menschen bereichern, die ich berühre. Ich möchte das Leben der Menschen bereichern, die ich berühre. Mein Bruder und ich hatten damals ein Unternehmen gemeinsam. Das war unser Leitsatz, das war unsere Mission damals als Unternehmen. Und wir haben das dann weiter übernommen, unser persönliches Leben, das Leben der Menschen zu bereichern, die ich berühre. In Wirklichkeit möchte ich drei Dinge mit meinem Leben tun. Ich möchte beeinflussen, positiv beeinflussen. Das beginnt bei mir zu Hause, in der Familie. Das beginnt bei meiner Frau, bei der Mutter, beim Vater zu beeinflussen. Ich möchte bereichern. Und ich möchte auch bevollmächtigen. Ich möchte andere bevollmächtigen. Ich möchte andere stärker machen. Ich habe die Angst abgelegt, dass mich jemand überholt. Ich habe die Angst abgelegt, dass jemand in meiner Umgebung besser wird als ich. Ich freue mich darüber. Ich möchte andere nicht nur beeinflussen und bereichern. Ich möchte sie bevollmächtigen. Und für mich, wenn Menschen mich fragen, Karl Michael, was sagst du in einem Satz, wer bist du? Ich bin der Unterschiedmacher. Ich möchte einen Unterschied machen im Leben von vielen, vielen Menschen. Eines habe ich schmerzhaft erlernen müssen oder dürfen. Wer hat auch schon ein paar schmerzhafte Lektionen erlebt in seinem Leben? Ja, einige von euch. Ich sage euch, die wichtigsten Dinge lernt man sowieso im Schmerz. Die lernt man nicht in den guten Zeiten, die lernt man in den schlechten Zeiten. Die wirklich wichtigen Dinge. Und ich habe festgestellt, es gibt Menschen, die erreiche ich nicht. Es gibt Menschen, die mögen mich nicht. Es gibt Menschen, die spreche ich nicht an. Und ich habe für mich erkennen dürfen, für die bin ich nicht zuständig. Ich bin nicht für jeden zuständig. Sie sind nicht für jeden zuständig. Du bist nicht für jeden zuständig. Niemand hier ist für jeden zuständig. Früher wollte ich allen alles recht machen. Wenn ich erfahren habe, dass jemand mich kritisiert, brach eine Welt zusammen. wenn ich gemerkt habe, jemand mag mich nicht, es brach mir eine Welt zusammen. Heute weiß ich, dass ich gewisse Menschen erreichen kann, gewisse Menschen nicht. Und für die bin ich nicht zuständig. Einer der wichtigsten Sätze, die mein leiblicher Vater, der 8 Kinder hat, ich bin der älteste von 8, ich habe nur eines voraus meinem Vater. Ich habe alle 6 Kinder mit der gleichen Frau. Mein Vater ist zum zweiten Mal verheiratet, zum zweiten Mal seit 35 Jahren, hat einmal groß gescheitert und beim zweiten Mal richtig gut gemacht. Also das ist kein Vorwurf, es ist nur ein Witz gewesen, es ist die Wahrheit, aber es soll lustig sein. Ich habe alle mit der gleichen Frau geschafft und ich bin ein bisschen stolz drauf. Und mein Vater hat mir beigebracht, was andere Menschen über dich denken, geht dich nichts an. Wow! Was andere Menschen über dich sagen, geht dich nichts an. Das ist so befreiend gewesen für mich. Ich bin nicht für jeden zuständig. Es gibt Menschen, die erreiche ich und das sind Hunderte, ja sogar Tausende mittlerweile. Aber ich bin nicht für jeden zuständig und ich kann nicht jeden abholen. Aber jeder hier kann Menschen abholen, wo sie sind. Und das motiviert mich. Was motiviert dich? Mich motiviert es, Menschen zu bereichern. Mich motiviert es, Menschen zu beeinflussen. Mich motiviert es, Menschen zu bevollmächtigen. Mich motiviert es, wenn ich sehe, Menschen um mich herum werden besser und stärker als ich, sind schneller als ich. Das motiviert mich, dass ich wieder Gas gebe und vielleicht wieder nachfahre. Das ist für mich ganz wichtig. Und hier ist der Schlüssel. Ich bin ein bisschen verkältet heute, aber ich hoffe, meine Stimme ist ein bisschen tiefer wie sonst. Normalerweise bin ich ein bisschen höher. Hier ist der Schlüssel. Du musst etwas finden, das größer ist als du. Egoismus funktioniert nicht. Ich habe Menschen gefragt, was ist dein Ziel, was ist deine Vision, was sagen sie? Ich habe Unternehmer gefragt, ich habe Bundesligaspieler gefragt, was ist deine Vision, was ist dein Ziel? Naja, ich möchte einen Bentley fahren. Oder ich möchte 3 Wochen Urlaub auf den Malediven machen. Sag, Freund, das ist keine Vision, das ist ein Wunsch. Das zahlt man aus der Portokasse. Irgendwann einmal. Eine Vision, eine Mission, liebe Freunde, hat immer mit Menschen zu tun. Mit Menschen zu tun, Menschen zu erreichen, Menschen zu beeinflussen, Menschen zu bewegen. Ich weiß nicht, ob wir es schon erfasst haben, aber in dieser Welt geht es nicht um Geld, es geht um Menschen. Brauchen wir Geld? Also ich habe letztes Monat meine Rechnungen nur mit Geld begleichen können, nicht mit meinem Aussehen. Also Geld ist notwendig, aber Geld ist ein Werkzeug. Eines müssen wir verstehen, es geht um Menschen in dieser Welt. Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott hat die Menschen so geliebt, es geht um Menschen. Und solange unsere Ziele sich um mich, mir, meiner, mir, wir vier dreht, um meine Welt, um meine egoistische kleine Welt, werden wir nie Erfüllung erleben können oder wirklich Motivation für ein großes Leben haben können. Motivation kommt immer aus dem Dienen. Motivation kommt immer aus dem Nutzen stiften. Was haben andere Menschen davon, dass ich auf dieser Welt bin? Warum gibt es mich? Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Das wäre meine wichtige Frage. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, frag, was du für dein Land tun kannst, wurde irgendwann in den 60ern gesagt. Also es geht darum, dass wir Nutzen stiften, dass wir beitragen, dass wir was finden, was größer ist als wir selbst. Und ich bin so naiv, dass ich Jesus, meinen Erlöser, meinen Herrn und Retter, beim Wort nehme. Ich habe ihn beim Wort genommen. Ich habe gesagt, wenn das stimmt, was hier steht, dann will ich das erleben. Und ich habe meine Bibel aufgeschlagen und da ist gestanden in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und er wird euch alles andere dazugeben. Deswegen habe ich zuerst gesagt, in der Portokasse, dazugeben. Weil das wirklich Wichtige ist nicht, was man mit Geld kaufen kann. Das wirklich Wichtige ist, Menschen zu erreichen. Und es muss größer sein als du selbst. Es muss über den Tellerrand hinausgehen. Es muss mehr sein als deine kleine Welt. Meine vier Wände. Ich, mich, meiner, mir. Es muss mehr sein als gib mir, gib mir, gib mir. Es muss um andere Menschen gehen. Und ich glaube, das ist das ganz große Geheimnis der Motivation. Das ganz große Geheimnis der Motivation beginnt damit, wenn wir verstehen, warum wir da sind. Warum es mich gibt, warum es mein Unternehmen gibt, warum es meine Kirche gibt, warum es meine Familie gibt, warum es uns gibt. Und das ist immer, damit Menschen erreicht werden. Und es gibt, glaube ich, keine größere Belohnung, als wenn Menschen dir sagen, hey, dein Wort oder das, was du da gesagt hast oder dieser Akt hat mein Leben verändert. Mein Leben verändert. Und das ist eine gewaltige Sache. Das ist Motivation. Wir leben in einem wunderschönen Land. Wer ist meiner Meinung? Ich meine, schöner wie Baden geht ja fast gar nicht. Ich wohne seit 6 Monaten in Mödling. Ich finde Mödling fast so schön. Mödling ist auch schön. Wer ist auch meiner Meinung? Die ganze Gegend hier ist schön. Und ich war vor kurzem in Oslo, habe mir dort einen Salat bestellt, um 25 Euro. Ich war in Zürich, in einem normalen Wirtshaus, bitte, nicht gehoben, Wirtshaus. Dann war ich in Zürich, da haben sie mich auch ausgenommen. Ich habe die anscheinend schönsten Plätze der Welt gesehen und ich muss euch sagen, Wien und Umgebung, Österreich, steht weit drüber, ist meiner Meinung. Und trotzdem haben wir Menschen in unserem Land, die grantig sind. Hin und wieder trifft man in Wien einen Grantigen. Hin und wieder, wenn man Glück hat oder Pech hat. Und ich habe das einmal wirklich für mich analysiert. Ich war in Indien, ich war voriges Monat in Südafrika, ich war in Kenia, ich war in Tansania. Ich habe die Länder gesehen, ich war auch in Amerika 10 Jahre. Und ich habe festgestellt, wir haben ein Problem. Und ich nenne das Undankbarkeit. Wenn ich so meine Nachbarn in Mödling betrachte, ich meine, ich bin oft nicht besser, das gebe ich ja zu. Aber was wir haben, weil wir da nicht jeden Tag Danke sagen, unglaublich. Und hier ist das Problem. Wir sind zufrieden, aber undankbar. Das klingt jetzt komisch, aber bitte kurz zuhören. Wir sind zufrieden. Lass mich in meiner Welt in Ruhe. Ich habe es ja bequem. Ich habe es ja komfortabel. Wir sind quasi zufrieden, aber wir sind gleichzeitig sowas von undankbar. Und ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Ich möchte der dankbarste Mensch sein, der ich kann. Und manchmal ertappe ich mich auch bei Undankbarkeiten, aber ich möchte noch viel dankbarer werden. Ich möchte Dankbarkeit leben. Aber jetzt bitte anschnallen, das wird jetzt heavy. Ich möchte auch der unzufriedenste Mensch sein, den es gibt. Du sagst jetzt, wow, zuerst redest du von zufrieden und undankbar, jetzt redest du von unzufrieden und sehr, sehr dankbar. Einer der Prediger aus den 40 Jahren hat gesagt, ich bin so dankbar für meine himmlische Unzufriedenheit. Was wollte er damit sagen? Wenn ich nie wieder mehr bekomme, wenn ich nie wieder irgendwas erleben darf, ich bin ewig dankbar, ich bin ewig dankbar. aber ich weiß, er will mehr. Gott möchte mehr mit dir und mit mir. Gott möchte nicht, dass du dich zufrieden gibst. Das ist eine falsche Bescheidenheit. Gott will, dass wir größer, besser, stärker und höher segeln als je zuvor. Das heißt, es ist gut, wenn du sagst, Gott, ich bin dir so dankbar, aber ich bin nicht zufrieden. Ich weiß, da ist mehr. Und wie gesagt, die Kehrseite ist, ich bin so zufrieden, wie es ist, lass mich in Ruhe, und ich bin gleichzeitig so undankbar. Das ist nicht, glaube ich, der richtige Weg. Das Geheimnis der Motivation für mich ist zu wissen, warum ich da bin. Warum gibt es mich? Früher glaubte ich, ich bin für alle zuständig. Heute weiß ich, ich bin für einige wenige zuständig. Denen gefalle ich, denen gefällt mein Stil, denen gefällt die Art, wie ich lebe, bin. Aber ich habe auch verstanden, ich, du, niemand spricht alle an. Aber ich weiß, warum ich da bin. Ich weiß, was meine Aufgabe ist, meine Gabe ist, meine Berufung ist. Das Erste ist also, finde dein Warum, dein persönliches Warum. Das Zweite, wir müssen alle, glaube ich, lernen, richtig zu denken. Und übrigens, Motivation kann man lernen. Und es ist eine Frage des Denkens. Eines ist hundertprozentig sicher. Die Qualität unserer Gedanken ist die Qualität unseres Lebens. Die Qualität unserer Gedanken ist die Qualität unseres Lebens. Und ich kann ehrlich sagen, ich habe die Art und Weise, wie ich ticke, wie ich denke, gelernt. Ich habe es gelernt. Ich bin nicht auf die Welt gekommen und war Mr. Positiv. Wir erleben ja viel, was uns Grund zur Negativität auch gibt. Ich weiß nicht, wer hat schon was erlebt? Und darf ich die Wahrheit sagen? Ich tue mir schwer mit Menschen, die durch nichts durchgegangen sind. Es ist schwer, sich mit Menschen zu identifizieren, die nichts erlebt haben, die keine Tiefpunkte hatten, die keinen Tiefgang haben. Und trotzdem, oder gerade deswegen, habe ich gelernt, positiv zu denken. Eigentlich gar nicht positiv denken, weil ich an positiv denken eigentlich gar nicht glaube. Ich glaube an positives Glauben. Ich glaube an das Beste. Wie im 1. Korinther 13 steht, glaubt das Beste. Sieh, positives Denken ist ungefähr so, und deswegen ist auch verschrien. Du gehst in deinen Garten, da ist Unkraut überall. Es ist kein Unkraut, es ist kein Unkraut, es ist kein Unkraut, es ist kein Unkraut. Das ist positives Denken. Damit habe ich nichts, nichts am Hut. Aber positiver Glaube sagt, da ist ein Unkraut. Und jetzt bocken wir's. Das ist positives Glauben. Positives Denken ist für die Wurst. Meiner Meinung nach. Aber ich habe gelernt, in einer gewissen Art und Weise zu denken. Ich nenne das Gedankenmanagement auch. Und jetzt kommt die große Frage. Frage, übrigens der Titel der heutigen Botschaft oder Message oder Vortrags ist eine Frage. Was motiviert mich im Leben? Und mit dieser Frage beginnt alles. Ich frage manchmal Leute, du, weißt du überhaupt, was Denken ist? Ja, manche Leute muss man fragen, womit sie eigentlich denken. Ja? Das ist wieder was ganz anderes. War nur ein Spaß. Aber auch solche Leute habe ich kennengelernt. Aber was ist Denken? Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, was Denken ist? Denken ist nichts anderes wie eine Serie von Fragen stellen. Du schaust in den Spiegel und du denkst, oder? Wie schaue ich heute aus? Liegt die Frisur richtig? Schaue ich müde aus? Schaue ich fit aus? Alles Denken ist Fragen stellen. Das ist, was Denken ist. Denken ist Fragen stellen. Liebt mich meine Frau noch? ob sie mich wohl noch mag. Bin ich jetzt zu weit gegangen, dachte ich zuerst gerade. Gefällt mir der da vorn? Oder ist das überhaupt wahr, was der sagt? Alles Denken ist Fragen stellen. Das heißt, ich kann mein Denken verbessern, ich kann mein Denken verändern, wenn ich lerne, was? Bessere Fragen zu stellen. Unser himmlischer Vater hat uns geschafft mit einem gewaltigen Biocomputer. Und wenn du eine Frage stellst, kriegst du eine Antwort. Wer weiß das? Wenn ich frage, warum passiert das schon wieder mir? Dann kommt eine Antwort. Ja, weil du ein Idiot bist. Warum passieren mir ständig gute Dinge? Weil der Herr mich segnet. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Fragen ist Denken, Denken ist Fragen. Und wenn du gelernt hast, dir ständig die falschen Fragen zu stellen, warum will mich niemand? Warum schaffe ich nichts? Unser genialster Biocomputer wurde von Gott gemacht, Antworten zu liefern. Im Psalm 139 hat David im Psalm 14 gesagt, ich danke dir Gott, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ich habe 6 Geburten live miterlebt. Ich habe immer heulen müssen. Ich war immer überwältigt. Ich habe immer nur gestaunt. Und was mich am meisten erstaunt, ist, dass da noch jemand sagen kann, das lässt mich kalt und es gibt keinen Schöpfer. Ihr wisst, jeder glaubt was, oder? Wenn du glaubst, es gibt nichts, dann glaubst du, dass es nichts gibt. Und ich gratuliere dir, weil das ist ein Wahnsinn. Das ist eine Hochleistung, nichts zu glauben. Es ist eine Hochleistung, zu glauben, bup, ist alles passiert. Jeder glaubt was. Und für mich war früher schon klar, sehr früh schon klar, dass es einen Gott gibt, einen himmlischen Vater. Ich bin katholisch aufgewachsen, ich war Ministrant, ich liebte Jesus über alles. Und als ich ein Teenager war, meine Eltern waren von der Kirche ausgetreten, kamen sie zu einem lebendigen Glauben durch damals einen evangelikalen Pastor aus Amerika, der in Salzburg gelebt hat. Und plötzlich waren sie gläubig. Und ich war eigentlich schon gläubig, weil ich war Ministrant. Nicht, weil ich Ministrant war, sondern weil ich einfach gläubig war. Aber nichts zu glauben, das ist allerhand. Das ist gewaltig. Ich glaube, der Einstein hat gesagt, wenn du glaubst, dass die Welt einfach so passiert ist, dann wäre das so, als würdest du glauben, dass eine mehrbändige Enzyklopädie durch eine Tintenexplosion in der Papierfabrik entstanden ist. Also der Glaube ist groß. Und ich ziehe den Hut vor jedem, der sagt, es gibt nichts. Gott ist real. Gott ist echt. Er hat mein Leben vollkommen verändert. Wäre heute mein letzter Tag, wäre ich glücklich, wäre ich dankbar und wäre ich auch zufrieden. Aber nachdem heute nicht mein letzter Tag ist, bin ich glücklich, dankbar und unzufrieden. Weil er möchte noch etwas tun in meinem Leben. Er möchte noch etwas tun in deinem Leben. Und die echte Motivation nimmst du nur von etwas, was weit größer ist als du, aus einem echten Sinn des Lebens, aus einem echten Zweck, aus einem echten Warum. Und finde dein Warum, was immer es ist, finde dein Warum. Tipp, es muss um Menschen gehen. Es muss um Menschen gehen. Warum sage ich das? Weil das ist, wie Gott tickt. Er hat Menschen gemacht. Seine Familie, seine Kinder, seine Töchter und Söhne. Und darum geht's. Es geht um Menschen. Wenn es dir um Dinge geht, wirst du nicht erfüllt sein können. Aber wenn es dir um Menschen geht, glaube ich, bekommst du alles, was du dir wünschst und alles, was du brauchst. und du wirst glücklich und dankbar sein. Ich muss lernen, richtig zu denken. Die Qualität meiner Fragen bestimmt die Qualität meines Lebens. Kann ich neue Fragen stellen? Ganz sicher. Mein dominierendes Denken bestimmt meine Entscheidungen. Nicht meine Umstände bestimmen mein Leben, sondern meine Entscheidungen bestimmen mein Leben. Ich bin jetzt seit 19 Jahren als Motivationstrainer, klingt abgedroschen, ich bezeichne mich nicht nie so eigentlich, aber ich bin unterwegs als ein solcher. Ich habe in sämtlichen, ja wirklich sämtlichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Vertrieben, gesprochen über Motivation und habe auch Bundesligamannschaften in Österreich betreuen dürfen, unter anderem 3 Nationalspieler. Und ich habe den Leuten immer gesagt, der größte Motivationsexperte, von dem ich je gelesen habe, war, außer Jesus, Jesus war perfekt. Okay, den schließen wir jetzt aus, okay? Klammer auf, Jesus, Klammer zu. Außer Jesus, wenn ich die Bibel lese, da gibt es einen Typen, der schlägt meiner Meinung nach alles, und das ist Paulus. Und wenn du den Paulus liest, was kommt da raus? Philipper 4, Vers 4. Freut euch alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mir Kraft und Stärke gibt. Was immer gut ist, lobenswert ist, rein ist, heilig ist, darauf seid bedacht. Philipper 4, Vers 8. Und dieser Brief, der Philipperbrief, wo 19 Mal das Wort Freude vorkommt, 19 oder 20 Mal das Wort Freude, wurde nicht geschrieben von irgendeinem 5-Sterne-Hotel hier in Wien oder in Baden. Es wurde geschrieben von einer Gefängniszelle, einem Kerker. Das kann man mit unseren Gefängnissen gar nicht vergleichen. Der Apostel Paulus erlebte unbeschreibliche Lebensumstände. Unbeschreibliche. Was der erlebt hat, was der geschlagen wurde, einmal sogar gesteinigt und wurde als tot liegen gelassen. Die Leute glaubten, er sei tot. Er ist später wieder aufgestanden und hat weitergemacht. Ausgepeitscht, 14 Tage auf offener See, ohne Nahrung, unfreiwilliges Fasten. Was Paulus erlebt hat, ich kann es gar nicht im Detail jetzt alles sagen, aber lese es im 2. Korinther und in all seinen Briefen. Was Paulus erlebt hat, war einfach unbeschreiblich. Die Hasser, die er hatte, die Verfolger, die er hatte, die Art und Weise, wie er hingerichtet ist, durch Enthauptung. Paulus war ein unbeschreiblich großer Mann. Seine Lebensumstände waren unbeschreiblich schrecklich. Aber er besaß eine unbeschreibliche Mentalität. Ich habe den Paulus auf und ab gelesen. Ich habe Bücher über Paulus studiert. Wenn das ein Christ ist, der heute lebt, ich glaube, wir brauchen gar keine Werbung mehr machen. Der Mann war eine Sensation. Er war nicht perfekt, er hatte seine Fehler, aber er hatte eine gewaltige Mentalität. Er besaß die Fähigkeit, das Erlebte und Durchgemachte zu nehmen und Gott zu vertrauen. Er hat sich nicht beherrschen lassen von negativen Gedanken. Und es hat ihn nie zurückgeworfen. Alles, was ihm passiert ist, hat ihn nach vorne geworfen. Alles. Und meine Frage an dich ist, kannst du das glauben? Kannst du glauben, kannst du vertrauen, dass egal, was passiert ist in deinem Leben, egal welcher Schicksal, welche Tragik, welche Katastrophe, kannst du Gott vertrauen, dass deine besten Tage vor dir liegen? Kannst du Gott vertrauen, dass er alles zum Besten wendet, denen, die ihn lieben? Glauben Sie mir, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber ich kann da mitreden. Es sind nicht die Umstände. Wenn es noch Umstände ginge, dann wären Österreicher die freundlichsten, die dankbarsten, die fröhlichsten, die singendsten, die frohlockendsten, die hüpfendsten Menschen auf der Erde. Aber die fröhlichsten, frohlockenden habe ich in den dritten Weltländern kennengelernt. Ich habe gesprochen vor 20.000 in einer Zeltveranstaltung und die Menschen brachten Hühner, Eier, Reis als Opfergabe. Es war sensationell. Umstände sind nicht, warum es ums Gut oder Schlecht geht. Umstände sind nur Dinge, die herumstehen. Darum heißen sie Umstände. Manche sagen, wie geht es dir? Ja, unter den Umständen. Ja, was machst du da drum? Das heißt, über den Umständen sein. Wir sind Sieger durch Christus. Wir sind mehr als Überwinder. Wir sind keine Türabstreifer. Paulus hatte eine unglaubliche Mentalität. Er ließ sich nie zurückwerfen, sondern immer durch alles, was passiert ist, wurde er besser, stärker, kraftvoller, höher. Es war unglaublich, was der Mann erlebt hat. Im 2. Korinther 10 sagt er, ich nehme alles Denken gefangen. Im Römer 12, Vers 2 sagt er, ich erneuere ständig mein Denken. Im Römer 8, Vers 6 sagt er, die geistliche Gesinnung führt zu Leben und Frieden. Und im 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt er, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und des besonnenen Denkens. Wie bekommen wir Motivation? Indem wir unser Warum finden. Indem wir ein Warum finden, das größer ist als wir selbst. Indem wir unser Denken, richtiges Denken lernen. Das kann man lernen. Mein Onkel hat im Mühlviertel, wo wir abstammen, ich bin ein echter Mühlviertler-Bub, ich habe keine akademischen Titel, aber ich habe einen Titel, MBB, Mühlviertler Bauernbur. Tut mir leid, mehr kann ich nicht mithalten. Ich war in der Schule nicht gut, aber mein Onkel hat nur 8 Schulstufen. Und er hat ein Türenwerk aufgebaut, jetzt hat er es an die Firma Internorm verkauft vor einigen Jahren, um einen 2-stelligen Millionenbetrag, also es geht ihm nicht schlecht. 8 Schulstufen, gläubiger Katholik. Und die Firma heißt Topic. Und er gegründet und der Slogan war die schönste Trennung von drinnen und draußen. Und da war Vision dahinter. Da war Leben drinnen. Jede Tür von ihm designt. Wie ein Kunstwerker. Und was er gemerkt hat, ist, nachdem jetzt die Firma verkauft war, mittlerweile ist es nur mehr ein Produktionsbetrieb. Von einem Konzern, ohne Vision, ohne Leben, ohne Geist, nur mehr Türen. Er ist traurig darüber, dass sein Lebenswerk, was ihm 30 Jahre lang mehr als versorgt hat, ihn zum Multimillionär gemacht hat, dass es heute in Händen ist, wo der Geist fehlt. Aber das will ich euch gar nicht sagen. Was ich sagen will ist, die schönste Trennung von drinnen und draußen, die billigste Haustür, Haustüren war die Spezialisierung, die billigste Haustür, so zwischen 4.000 und 5.000 Euro, wirklich schöne Dinge, das teuerste Portal hat er einmal nach Russland geliefert um fast 100.000 Euro. Richtige, mega starke Haustüren und Portale. Und er sagte zu mir einmal, weißt du, was der Zweck einer Tür ist? Und ich weiß ja, in der Bibel steht, Jesus sagt, ich bin die Tür. Und ich sagte, Onkel, ja, der Zweck einer Tür ist, dass man reinkommt, oder?
Sagt er, wirklich, denke mir zu mir nach.
Und sagt er, reinkommen darf man ohne Tür auch.
Die Tür brauchst du nicht zum Hineinkommen,
sondern die Tür ist eigentlich dazu da, dass nicht hereinkommt, was nicht herein soll. Ha, mein Onkel ist weise. Und genau das tut Gottes Wort. Das tut Christus in meinem Leben, in deinem Leben, in unserem Leben. Wenn die Gier anklopft, wenn die Lust anklopft, wenn der Neid anklopft, wenn die Verzagtheit anklopft, muss ich aufmachen? Muss ich es reinlassen? Nein. Das heißt, ich kann lernen, meine Gedanken zu erneuern. Und ich kann lernen, Gott zu vertrauen, dass er das Beste aus meinem Misthaufen macht. Meine Mama hat Wandteppiche geknüpft. Ich habe sie immer gefragt, Mama, ist dir langweilig? Kümmert sich der Papa nicht um dich? Was ist los mit dir? Sie hat Wandteppiche geknüpft. Muss man sich vorstellen. Und so Stickereien hat sie gemacht. Kennt das jemand? Ach so, habe jetzt niemanden beleidigt, oder? Und wenn das Bild fertig war, kam es an die Wand und es war wunderschön. Ich sage, Mama, ich nehme alle Anschuldigungen zurück. Ich will dich nicht beleidigen. Und diese Bilder waren an der Wand. Auf der Rückseite war ein Chaos an Fäden und Stickereien links und rechts und durch die Gegend. Kennt das jemand? Und ich denke, unser Leben ist manchmal so. Es ist ein Chaos. Es geht drunter und drüber. Aber wenn ich glaube, dass der, der alles in der Hand hat, alles zum Besten wenden kann, das kann er. Er ist der beste Recycler, den es gibt. Dann sind die besten Tage vor uns.
Und als gläubiger Christ sind meine besten Tage sowieso vor mir. Was ist denn der beste Tag des Lebens?
Wenn ich Jesus wiedersehe. Und ich will damit nur sagen, wenn du wirklich Vertrauen hast, egal was ist, egal was kommt, egal was sich tut, egal wie die Winde blasen oder wehen, ich glaube, dass meine besten Tage vor mir sind. Das glaube ich von ganzem Herzen. Wir haben zwei Wege, unsere Umstände zu betrachten. Wir können lernen, im Schlechten das Gute zu sehen. Du findest immer, wonach du suchst. Mein Schwiegerpapa ist Rancher. Er hat 2 Quadratkilometer gutes Land mit 200 Kopf Kühen. Er ist auch ein Hobbyjäger. Und immer, wenn ich mit ihm unterwegs bin in seinem Pickup-Truck, sieht er Tiere, die ich nicht sehe. Hast du diesen Fuchs gesehen? Nein. Hast du dieses Reh gesehen? Nein. Ah, da ist ein Hase. Sag ich, wo? Dann war er in Österreich auf Besuch. Wir fahren mit meinem Auto durch die Gegend. Was sieht er? Tiere. Der hat Tiere gesehen, die mir nie aufgefallen sind. Wir sehen, worauf wir fokussiert sind. Wir sehen, worauf wir eingestellt sind. Ich habe ein Auto, ich fahre VW, aber es ist ein recht seltener VW. Den gibt es nicht so oft in Österreich. Und mir ist er vorher nie so aufgefallen. Jetzt zirgen überall. Also, wenn es wirklich in Wien nur 30 Stück gibt, dann habe ich gestern alle 30 gesehen. Wir sehen, was wir programmiert haben. Und einem Paulus konnte man antun, was man wollte. Man konnte ihm sagen, was man wollte. Er kam immer stärker hervor, immer besser nach oben. Und lerne das große Bild inmitten des Schmerzes zu sehen. Wenn du schon Schmerzen durchlebt hast, Schicksalsschläge, es tut mir wirklich leid. Ich meine das ehrlich. Es tut mir zutiefst leid. Ich kenne die Schicksale hier nicht. Ich weiß es nicht. Aber dieses Leben ist kein Honiglecken. Aber wir können inmitten von allem glücklich sein und Freude erleben. Und wir können lernen, inmitten des Schmerzes das große Bild zu sehen. Gott sei Dank habe ich nie warum gefragt. Auf die Warum-Frage gibt es keine Antwort. Die treibt uns nur wohin, wo wir nicht landen wollen. Ich habe neulich im Spaß gesagt, wenn ich dann Jesus gegenüberstehe, werde ich ihm fragen. Dann sagt jemand zu mir, dann wird es da wurscht sein. Cool. Ich sehe das Leben so. Statt warum, habe ich viel lieber was gefragt. Was will Gott durch mich machen? Was will Gott jetzt tun? Was hat Gott jetzt vor? Wie kann das anderen Menschen helfen? Wieder die richtigen Fragen stellen. Aber die Warum-Ich-Frage, nein. Weißt du, sagen wir mal ganz ehrlich, Leute kommen und sagen, glaubst du noch an Gott? Das ist passiert in deinem Leben. Glaubst du immer noch? Ja, mehr als je zuvor. Er ist mit mir. Wenn ich sage, warum ich, dann muss ich auch fragen, warum nicht ich? Soll es einem anderen treffen? Wenn es einem anderen trifft, oh, Gott ist gut. Das ist eine falsche Theologie. Gott ist immer der Gleiche. Er hat alles in der Hand. Und wenn wir ihm vertrauen, dann ist das Endbild ein herrliches, ein schönes. Wenn die Stickerei fertig ist und an der Wand hängt, wenn der Knüpfteppich an der Wand hängt, dann sieht man das Chaos nicht mehr. Und Gott ist ein Gott, der aus dem Chaos Ordnung bringt, der aus dem Leid Freude bringt. Und echte Freude erlebst du nur, wenn du auch durch Sachen durchgegangen bist. Wie viel Uhr haben wir es? Darf ich noch 5 Minuten? Wer gibt mir noch 5 Minuten? 5, 10, 15. Kennt ihr schon. Spaß. Als junger Bub war ich Ministrant. Ich glaubte an Jesus. Mit 13 haben mich meine Eltern in eine Art evangelikale Gemeinschaft mitgenommen. Dort habe ich dann ein sogenanntes Übergabegebet gesprochen, wie auch immer. Da habe ich dann Jesus wahrscheinlich offiziell eingeladen. Ich glaube, ich war vorher schon ein Jesus-Nachfolger. Er war in meinem Herzen. Das war das einschneidendste Erlebnis meines Lebens. Und mit 16 hatte ich mein eigenes Moped gekauft, eine Vespa. Kennt jemand Vespa? Cooles Gefährt, oder? Ich war ein Vespa-Typ. Ich war ein sogenannter, wer ist um die 40 herum? Ja. Ich bin 43. Ich war ein Popper. Ja. Mit weißen Schuhen, weiße Lederkrawatte. Kennt das jemand? Ja, Popperscheitel. Okay, ich will mich jetzt nicht blamieren, aber das ist meine Vergangenheit. Und ich hatte eine Freundin, die hieß Claudia. Sie hat mich dann verlassen. Pech für sie. Na, Spaß. Meine Eltern kamen dann, es war, ich glaube, 1-2 Monate nach meinem 16. Geburtstag, ich hatte meine Vespa schon, ich hatte meine Freundin, wir gehen nach Amerika. Oh, ich war fuchsteufelswild. In Amerika. Ich wollte nicht. Du sagst, nein, das wäre Klasse gewesen. Nein, es war eh Klasse, aber ich wollte nicht. Ich hatte meine Vespa.
Ich liebte meine Vespa und mochte meine Freunde.
Und, ja, wirklich. So, aber ich musste. Und ich kam dann nach Amerika, ich habe mein Moped verkauft, meine Vespa verkauft. Ich war total dagegen, meine Clique, meine Freundin, meine Vespa, alles aufzugeben. Und dann lernte ich meine Frau kennen in Amerika. Und meine Frau hätte nicht in diese Schule gehen sollen, sie war eigentlich schon für eine andere Schule angemeldet. Aber irgendwie durch Umwege, durch alle möglichen verschiedenen Umstände, bin ich in Amerika gelandet und sie in dieser Schule. Und das war das irdisch Beste, was mir passiert ist. Sie hat mein Leben verändert. Was will ich damit sagen? Wir wissen oft nicht, was gut für uns ist. Am Ende schaut alles ganz anders aus. Wer gibt mir recht? Wir dürfen nicht immer gleich sagen, schlecht, gut, schlecht, gut. Hey, was wissen wir letztendlich, was im großen Bild, im großen Plan wirklich das Beste ist? Und ich vertraue Gott, dass er immer noch das Beste tut, auch wenn es mir gerade nicht schmeckt. Und ich bin dann in meinem zweiten Jahr, ich war dann schon mit meiner Frau zusammen. Wir waren also Jugendliche, 16, ich war 18. Und ich war so ein braver Junge, dass sie mich gebeten haben, nicht mehr in die Schule zu kommen. Also ich war wirklich extrem schlimm. Und ich war am Tennisteam. Ich war die Nummer 1 am Tennisteam in der Schule. Ich war auch im Fußballteam, also im Soccerteam. Ich wurde gebeten, nicht mehr zu kommen, durfte nicht mehr in der Fußballmannschaft spielen, durfte nicht mehr Tennis spielen. Und mein großer Traum, das College, also die Universität zu besuchen, nicht primär wegen der akademischen Dinge, sondern primär wegen dem Sport. Ich hätte ein Stipendium, eine volle Scholarship bekommen als Tennisspieler. Dieser Traum war geplatzt. Ich habe mich angemeldet, sie haben mich abgelehnt, sie haben von meiner Geschichte gehört, sie haben von meinen Ausschweifungen gehört. Sie haben gehört, wie brav ich bin.
Ich wurde nicht aufgenommen in diese Schule, rein aus Verhaltensgründen.
Und ich wusste nicht mehr ein und aus. Weil das würde bedeuten, ich darf nicht in Amerika bleiben. Visum gab es nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich melde mich für ein zweijähriges Bibelcollege an. Da war auch nicht sicher, ob die mich nehmen. Aber die haben mich genommen. Und bitte jetzt niemand nicht weitersagen, das darf niemand erfahren.
Ich bin nur in das Bibelcollege gegangen, vorerst, um in Amerika bleiben zu dürfen, um später also mit meiner Frau sein zu dürfen.
Ohne Visum hätte ich nicht mehr länger bleiben dürfen. Was ich nicht wusste ist, obwohl die ersten 3 Monate auf diesem Bibelcollege schon interessant waren, aber sie waren nicht, was ich wirklich wollte. Es ist das Fundament für all das, was ich heute tun darf. Wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Gott verwendet sogar unser Mist. Ich gehe so einen Schritt weiter. Er verwendet sogar unsere schrecklichsten Sünden. Gott ist der beste Recycler. Und er ist meine höchste Motivation.
Und seitdem habe ich aufgehört, normal sein zu wollen. Früher, wenn du zu mir gesagt hättest, Karl Michael, du bist ein Komischer, das hätte mich beleidigt. Seit ich 19 bin, möchte ich nicht mehr normal sein. Die Freundin vorher hat zu mir gesagt, du bist schon fesch, aber du bist so komisch. Und das hat mich beleidigt. Heute, wenn mich jemand komisch nennt oder verrückt, dann sage ich, oder mein Lieblingswort, merkwürdig. Merkwürdig.
Ich liebe es. Verrückt. Ich liebe es.
Heute bin ich neu normal. Nicht abnormal, sondern neu normal. Und wenn heute jemand zu mir sagt, Karl Michael, ist das normal? Nein, das ist super. Das ist super, weil anders ist besser. Wenn meine Frau und ich mit unseren Kindern spazieren gehen oder wo, kommt immer die Frage, wenn wir jemanden sehen, sind die alle von ihm? Und ich sage, ja, ich hoffe schon. Aber das ist nicht normal. Ich habe eines gelernt und damit möchte ich abschließen. Wenn du willst, was normale Menschen haben, tue, was normale Menschen tun. Wenn du willst, was die Masse hat, tu, was die Masse tut. Wenn du willst, was wenige Menschen haben, dann tu, was wenige Menschen tun. Also, was haben wir gelernt oder was haben wir gemeinsam heute besprechen dürfen? Finde dein Warum. Erkenne oder erneuere dein Denken. Streck dich aus. Sehe oder lerne in allem das Beste zu sehen. Lerne inmitten des Schmerzes das große Bild zu sehen und entscheide dich für ein neues Normal. Vielleicht war bis jetzt normal, egoistisch zu leben. Und das neue Normal ist, für andere da zu sein. Vielleicht war es normal, nicht vergeben zu können. Das neue Normal kann leicht vergeben. Alles, was du dazu brauchst, ist neues Leben. Neues Leben durch Christus. Und wenn wir über Jesus Christus reden, oder Kirche, oder Christen, da gibt es so viele Missverständnisse. Und das taugt mir überhaupt nicht. Wie gesagt, christlich sein ist Durchschnitt sein. Die Wahrheit ist, Jesus hat mit Religion so viel zu tun. Er hat null mit Religion zu tun. Glauben hat mit Kirche nichts zu tun. Jesus ist die Wahrheit, er ist das Leben. Und er schenkt neues Leben. Er ist auch nicht gekommen, damit er dir sagt, was du falsch machst. Er ist gekommen, um dir zu sagen, ich liebe dich. Und wir Christen sind nicht dazu da, damit wir der Welt sagen, wie falsch sie liegt oder wie schlecht sie sind. Es ist unsere Aufgabe, sie zu lieben, zu beeinflussen, zu bereichern. Und ich weiß, dass so eine Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen, dein ganzes Leben vollkommen verändern kann. Voll frei machen kann. Und dass du in ihm deine wahre Motivation und dein wahres Warum findest. Das wünsche ich euch alle von ganzem Herzen. Herzlichen Dank.
Danke, Karl Michael.